Der Predigttext steht in Offenbarung Kapitel 21, ausgewählte Verse von 1 bis 23. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und der Engel führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Und die Stadt ist viereckig angelegt, und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er, der Engel, maß die Stadt mit dem Rohr, 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm.
Um den Himmel soll es heute gehen, aber weniger darum, wie es dort sein wird. Das ist in erster Linie nicht das Ziel von Johannes, als er die Offenbarung schreibt. Ihm geht es darum, den Leuten in seiner Zeit deutlich zu machen, was der Himmel in ihrer Zeit, in ihrem Leben, in ihrem Alltag schon mit ihnen machen soll. Und das haben wir ja schon gemerkt am Anfang des Gottesdienstes. So ganz einfach ist es nicht. Wir haben gemerkt, wir müssen uns erstmal einlassen auf so einen Text. Und es ist ja so, wir singen gerne soon and very soon oder also bald schon kann es sein, dass wir Gott als König sehen. Aber was hat das für Konsequenzen in unserem Alltag? Was heißt das für uns schon ganz konkret heute? Es gibt viele solche Texte in der Bibel, die eine Vision entwerfen oder zeichnen. Man könnte sie fast als einen Plan vom Himmel bezeichnen, sozusagen eine Art Bauplan vom Himmel. Das sind natürlich dann keine Zeichnungen, die wir an dieser Stelle in der Bibel finden. Aber abgesehen davon kann man solche Texte schon gut mit unseren gezeichneten Plänen vergleichen. Wenn wir ein Haus bauen, dann richten wir uns nach Plänen. Wir wissen, nach 4 Meter kommt die Mauer hin und nach 5 Meter kommt da das Fenster hin. Nach den Bauplänen der Bibel sollen wir uns auch richten. Nicht beim Hausbau, sondern in Hinsicht auf unser Leben. Jesus selbst spricht davon, dass unser Leben einem sicher auf Felsen gegründeten Haus gleichen soll. Gott will mit solchen Entwürfen eines Lebens, so wie er es sich vorstellt, in uns eine ganz tiefe Sehnsucht wecken. Eine Sehnsucht, die so groß ist, dass wir heute anfangen, uns danach zu richten. Nach einer Vision, die eigentlich eine Zukunft beschreibt, so wie Gott sie einmal umsetzen wird. Wir selbst können solche Visionen niemals Realität werden lassen. Das muss wirklich Gott tun. Aber wir können uns danach richten. Solche Visionen, die sind ein Kompass für uns. Das ist ja so ähnlich wie mit einem Forschungstypen in der Industrie. Wenn wir zum Beispiel die Firma Audi nehmen. Dieses Forschungsauto ist ja so nie in Serie gegangen. Aber dieses Forschungsauto, das war ein Vorbild für die Entwicklung von Serienautos. Da sind alle möglichen Sachen reingepackt worden. Sachen, die damals viel zu teuer waren und die sich nie irgendwie finanziell so gelohnt hätten. Aber man wollte einfach mal ausprobieren. Und es ist dann kein Zufall, dass der Audi 100 von 1982, also diesem Forschungsauto, dann auch recht ähnlich war. Und einen solchen Visionstext, einen solchen Bauplantext, das waren diese Verse, die wir am Anfang des Gottesdienstes hatten. Die Verse aus Offenbarung 21. Das ist ein sehr alter Text, gut 1900 Jahre alt. Dem Seher Johannes hatte sich Jesus damals selbst offenbart, als erhöhter Herrscher des Kosmoses, sitzend zur Rechten des Vaters. Und damit hatte es angefangen. Und was dann gefolgt war, was Johannes dann alles gesehen und gehört hatte, das hatte ihn massiv überfordert gehabt. Mehrmals beschreibt Johannes, wie das alles viel zu viel für seine Sinne ist. Sowohl von der Menge der Eindrücke als auch von der Fassbarkeit. Und das merken wir auch hier, ne? Selbst der Maler, der konnte das gar nicht malen und deswegen hat er sich dann halt für Maria und das Jesuskind entschieden. So wie der Johannes Jesus beschreibt, so kann er das gar nicht malen und deswegen macht er dann halt ein ganz anderes Thema. Ja, und was dann gefolgt war eben, also Johannes war massiv überfordert und Johannes hat es mehrmals beschrieben, wie das alles viel zu viel wird für seine Sinne. Und an einer Stelle heißt es, ich fiel wie tot zu Boden, einfach weil ihn das überfordert. Und zwar sowohl von der Menge der Eindrücke als auch von der Fassbarkeit. Ja, und dann hinterher hat er diese Vision gehabt, ist dann wieder in der Gegenwart angekommen. Und dann muss er das, was er gesehen und gehört hat, niederschreiben. Und da ist ihm klar, das geht überhaupt gar nicht. Und darum greift Johannes zu mehreren Tricks. Zum einen versucht er, also ganz plastische Vergleiche zu finden. In unserem Predigttext, da ging es ja in der Beschreibung des neuen Jerusalems, da wird ja gesagt, die Länge, die Breite und die Höhe der Stadt, die sind gleich. Das heißt nicht, dass Johannes da jetzt einen großen Würfel gesehen hat, sondern der Würfel, das ist die perfekte und vollkommene Form. Und das möchte Johannes damit ausdrücken. Das neue Jerusalem, das ist perfekt und vollkommen. Oder wenn es da heißt, die Apostel sind die Grundsteine, dann heißt das nicht, dass da wirklich Menschen eingemauert werden, sondern dass es heißt, dass das auf dem Boden des Wortes Gottes steht. Oder wenn es dann heißt, der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold, wie durchscheinendes Glas. Das passt ja eigentlich nicht. Also entweder Gold oder Glas. Aber trotzdem, wenn wir das so hören, dann entsteht in unserem Kopf ein Bild von etwas sehr Wertvollem, Klaren, Durchsichtigen. Und gerade dieses Durchsichtige macht dann deutlich, das neue Jerusalem, das ist ein Ort, an dem alles offen sichtbar wird, an dem es keine verdeckte Kommunikation gibt. Ein Ort, in dem nicht mehr politisch im Verborgenen taktiert wird und dann am Ende solche Sachen wie der Brexit herauskommen. Ein weiterer Trick ist, dass Johannes sich oft auf die Bibel bezieht, unser Altes Testament. Also wenn es in dem Text heißt, das Meer ist nicht mehr, dann bedeutet das nicht, dass wir auf der neuen Erde, auf die Ostsee, die Karibik oder das Mittelmeer verzichten müssen. Das Meer ist im Alten Testament der Ort, wo das Böse, das Unbekannte herkommt, der Ort der Gottesferne, der Ort, in dem Ungeheuer wie der Behemoth oder der Leviathan leben. Und es ist ja auch so in diesen, also ich jetzt so seit dem letzten Sommer ist das ja auch wieder so in unseren Köpfen drin, dass das Meer nicht nur der Platz ist für die Kreuzfahrten und nicht nur der Ort, wo wir Urlaub machen, sondern dass es auch wieder lebensbedrohlich sein kann. Viele Flüchtlinge, die überleben die Überfahrt über das Mittelmeer nicht. Und darum geht es, Johannes, dass es auf dem neuen Himmel und der neuen Erde keine Brutstätten des Bösen mehr gibt. Keine Orte, an denen Menschen zu Terroristen werden. Kein Brüssel-Molenbeek. Mit den versteckten Bedeutungen in der Offenbarung ist das im Grunde auch wieder ähnlich wie in unseren Konstruktionsplänen. Die sind ja auch nur dann richtig zu lesen, wenn man die Symbolik dahinter kennt. Die Bedeutung verschiedener Linienarten und Strichstärken und Schraffuren, das hat ja alles eine bestimmte Bedeutung. Und für Johannes ist das aber alles nur Notbehelf. Und ich bin mir sicher, hinterher, der war nicht zufrieden damit, weil er nicht im Entferntesten das hatte wiedergeben können, was er tatsächlich in der Vision gesehen hatte. Aber trotzdem finden wir die Offenbarung in der Bibel, weil Menschen in der Lage waren, die Offenbarung zu lesen und zu verstehen. Und doch da ordnet sich die Offenbarung gut in den Rest der Bibel ein, weil die Bibel immer wieder eben mit diesen Utopien arbeitet, mit Orten, die es nicht gibt, aber von denen die Menschen wünschen, dass es sie geben würde, die die Menschen ansprechen und die ihnen Zuversicht geben. Beschreibungen, auf die die Menschen sich ausrichten, die sie zum Träumen bringen. Im Hebräerbrief Kapitel 11 ab Vers 8 ist das so ausgedrückt. Da heißt es, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also, der Abraham hier, das soll er sein, das ist der erste Mensch mit so einem Bauplan im Herzen drin, der auszieht in ein gelobtes Land. Das kennt er gar nicht, nur aufgrund des Glaubens. Und er kommt dann irgendwann dort an und dann merkt er nicht etwa, boah, hier ist eine tolle Ebene, ein fruchtbarer Fluss, sondern er merkt, das ist ein Land auch durchaus mit harten Gegenden. Und da wohnen schon ganz viele andere Menschen. Und dann würden wir vielleicht sagen, naja, das ist wohl nichts mit der Vision, habe ich mich wohl verhört. Aber der Abraham hält an dieser Vision fest, die Gott ihm ins Herz gelegt hat. Und er glaubt trotzdem, gegen alle Widerstände, gegen die Realität. Und ich bin mir sicher, dieser Wunsch nach einer zukünftigen Stadt, der Traum von einer besseren Welt, der Traum vom Himmel, das gehört unauflösbar zum Menschen mit dazu. Und darum finden wir nicht nur in der Offenbarung solche Visionen vom Himmel, sondern noch viele andere. Es sind Texte, die die Menschen immer wieder angeregt haben zu träumen. Zum Beispiel Martin Luther King, der ist von der Bergpredigt angeregt worden zu träumen. Und der hat dann selbst seinen Traum formuliert. I have a dream. Ich habe einen Traum. Die erste große Vision finden wir gleich am Anfang in der Bibel. Natürlich ist das Paradies ein Ort der Vergangenheit, ein Ort, dem hinterhergetrauert wird. Aber zugleich ist das Paradies auch ein Sehnsuchtsort. Die Israeliten, die waren dann ja irgendwann dort angekommen und die lebten im Bergland, in einer wilden, unfruchtbaren Gegend, mit wenig Wasser. Und der tatsächlich erst im Schweiße des Angesichts einen Ertrag abgerungen werden musste. Also da sieht's nicht so aus, so wie hier. Sie lebten nicht in einem fruchtbaren Garten Eden von den vier damals bekannten größten Flüssen der Welt bewässert. Sie konnten nur davon träumen. Das ist natürlich ein Paradies oder auch ein Traum für jeden Bauern. Und darum ist die Erzählung vom Paradies auch bei den Menschen lebendig geblieben, weil sie in ihrem Herzen drin war. Und darum hat sie den Weg in die hebräische Bibel reingefunden. Oder nehmen wir die Geschichte vom König David. War jetzt zu viel. Das gab es nur zu seiner Zeit, dass weder Ägypten noch Babylon oder Assur oder Persien, sondern Israel die Großmacht der Region war. Und darum haben die Menschen immer wieder vom David oder von der Zeit des Königs Davids geträumt. Von einem Nachfolger, der in der Lage sein würde, in dessen Fußstapfen zu treten. Das würde dann der Himmel auf Erden sein. Für die ersten Baptisten war die Zeit der Urgemeinde am Anfang der Apostelgeschichte so ein Ideal, ein Traum, nach dem man lebte und nach dem man sich ausrichtete. Danach hatte man Sehnsucht nach dem Zusammenhalt, nach der Solidarität der Urgemeinde und der ungezwungenen Gemeinschaft untereinander. Apostelgeschichte 2, Vers 42 ist darum einer der häufigsten Verse, über die in jener Zeit gepredigt wurde. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Ich denke, viele von euch können diese Verse auswendig. Und mit diesen Worten war alles das beschrieben, was sich die jungen Baptistengemeinden als Ideal vorstellten. Und eben, wenn wir den Text nehmen, um den es heute geht, der hat ja auch seine Spuren in der Geschichte der Menschheit hinterlassen. Er hat zu allen Zeiten Menschen inspiriert und angeregt. Allerdings muss man dazu sagen, nicht immer in positiver Weise. Weil Menschen das, was in unserem Predigttext vom Himmel herabkommt, also das neue Jerusalem, das kommt ja vom Himmel herab. Das wird von Gott vom Himmel auf die Erde herabgesenkt. Die wollen das schon selbst hier vollenden. Die möchten es sozusagen von unten nach oben bauen, wie den Turmbau zu Babel. Da war zum Beispiel der evangelische Jugendpfleger Paul Schäfer und der ehemalige Pastor der Baptistengemeinde in Kronau in Niedersachsen, Hugo Bahr. Die taten sich Ende der 50er Jahre in Siegburg zusammen. Und mit einer Mischung aus diakonischer Arbeit für Kinder und Jugendliche und einem charismatischen Auftreten, da ist es den beiden gelungen, immer mehr Menschen aus unseren Gemeinden und anderen Freikirchen an sich zu binden. Da kam ja auch jetzt gerade dieser Film ins Kino Anfang des Jahres mit Emma Watson und Daniel Brühl. Das waren keine lauwarmen Randsiedler, die sich den beiden angeschlossen haben. Das waren engagierte Christen, die Sehnsucht hatten nach dem noch mehr, die noch mehr nach dem Willen Gottes leben wollten. Irgendwann hieß es dann auf nach Scheele, dort bauen wir das neue Jerusalem auf. In Wirklichkeit floh Schäfer nur vor der Strafverfolgung durch deutsche Behörden. Und dann entstand die Colonia Dignidad. Seit Mitte der 80er Jahre war in Deutschland bekannt, dass die Lebensumstände dort menschenunwürdig waren. Folter, Misshandlung, sexueller Missbrauch. Aber erst 2005, nach der Festnahme von Paul Schäfer, wurde die Kolonie aufgelöst. Der Traum von einer besseren Welt, der Traum vom Paradies, der Traum vom Himmel, der Traum vom neuen Jerusalem, das ist ein sehr empfindlicher Traum, einer, der sehr leicht zerbrechen kann. Der Traum vom Land, in dem Milch und Honig fließt, war zu Ende, als den Israeliten nur die unfruchtbaren Berge blieben und sie nicht die Kanaaniter aus den fruchtbaren Ebenen vertreiben konnten. Und die Periode mit dem David, das war ja nur eine ganz kurze Episode. Und je länger dann später die Juden unter der Herrschaft von fremden Großmächten lebten, desto irrealer wurde ihre Hoffnung auf einen neuen militärischen Führer vom Schlage eines Davids. Und darum warten die Juden heute gar nicht mehr auf den Messias. Sie sagen einfach nur, wenn der Messias da ist, dann werden wir es schon merken. Und jeder, der schon länger in einer Baptistengemeinde Mitglied ist, der weiß, dass es dort nicht nur die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet gibt, sondern eben auch eine Menge Dinge, von denen in der Apostelgeschichte überhaupt gar nicht die Rede ist. Auch, das war ja schon von ganz am Anfang so, und auch die 12 Jünger hatten so einen Augenblick gehabt, einen Zeitpunkt, als alle ihre Träume und Sehnsüchte hinfällig geworden waren. Am Anfang des Markus-Evangeliums, da ist noch etwas von der revolutionären Unruhe zu spüren, die der Beginn von Jesu Wirken nach sich zog. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also da merken wir etwas, jetzt kommt etwas Neues, jetzt fängt etwas an, das Alte, das ist zu Ende und jetzt geht's los. Und darauf setzen auch die Jünger, auf das Reich Gottes. Und sie leben 3 Jahre lang mit Jesus, Tag und Nacht zusammen, ganz intensiv. Aber am Karfreitag ist das dann alles von einem Augenblick auf den anderen. Gerade eben haben sie noch mit ihm Abendmahl gefeiert, eine ganz intensive Erfahrung und auf einmal hängt Jesus am Kreuz. Da ist alles vorbei. Und mit Jesus stirbt dann auch ihre Hoffnung auf das Reich Gottes, den Machtbereich Gottes hier auf der Erde, in dem Krankheit und Tod ihre Schrecken verlieren. Ein Reich, in dem Barmherzigkeit zählt, Vergebung und Versöhnung. Da ist alles aus. Aber dann kommt Ostern. Und mit seiner Auferstehung am dritten Tag, da besiegt ja Jesus nicht nur den Tod und die Sünde, sondern er schenkt den Menschen damit auch die Vision des Reiches Gottes zurück. Die Vision von der Nähe Gottes. Und zwar nicht nur einfach so als eine Vorstellung, als einen Text, sondern als eine Vision, die stärker ist als alle unsere Enttäuschung. Eine Vision, die nicht auf Menschen baut. Menschen werden immer scheitern irgendwann. Sondern eine Vision, die direkt bei Gott festgemacht ist. Eine Vision, an der wir zwar mitbauen dürfen, die aber von Gott angefangen ist, die von Gott auch mitgebaut wird und die von Gott auch vollendet wird. Ja, im Grunde schon zu Ostern auch vollendet worden ist. Eine Vision, die stärker ist als all unsere Frustration, die stärker ist als all unser Gegenwind, lebendiger als jede Enttäuschung. Gott ist nicht mehr von uns fern. Er liebt uns und kommt uns in Christus ganz nahe. Das ist das Reich Gottes. Und das ist gemeint, wenn es in Offenbarung 21 ab Vers 3 heißt, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und der selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Und dann später ab Vers 22, und ich sah keinen Tempel darin. Also die Anwesenheit Gottes, die ist nicht mehr irgendwo zentriert, auf einen ganz bestimmten Ort nur festgemacht. Denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheint, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Darum treffen wir uns ja heute überall so in Gottesdiensten auf der ganzen Welt. Wir sagen ja, Gott ist hier erfahrbar. Das treibt uns an, die Vision, dass es eben keinen Tempel mehr gibt, sondern dass wir als Gemeinde, dass wir der Tempel sind. Und wir erwarten das und wir bitten den Heiligen Geist und wir bitten, ja, dass Gott hier spürbar und sichtbar nahe ist. Wir brauchen keine mühsame Kontaktaufnahme mehr, keine Suche nach ihm, keinen anstrengenden Opferdienst. Es gibt keine Priesterkasten mehr. Gott ist da. Es geht zuerst nicht mehr um unser Werk, unsere Anstrengung, sondern um das, was Gott uns schenkt. Und das ist der Kern des Reiches Gottes bis heute. Das Reich Gottes ist da, da wo Gott nahe ist, wo er mir sich offenbart, wo er mir begegnet, wo es dir gut geht. Hier auf der Erde werden es immer nur wieder kleine Augenblicke sein, in denen wir das wirklich auch spüren. Manchmal kriegen wir so eine Ahnung und dann bekommen wir so einen kleinen Zipfel der Vision vom Reich Gottes zu fassen. Im Gottesdienst, im Hauskreis, beim Abendmahl oder auch wenn wir auf einmal die Spuren Gottes mitten in unserem Alltag entdecken. Ich denke da gerne an so in meinem Leben in den 90er Jahren, da saß ich einmal im Konzert eines überkonfessionellen Jugendchors und da dachte ich mir, wow, so wie die da vorne hier auftreten, da ist Gott erfahrbar. Und das war dann für mich der Grund, dass ich mit in diesen Chor reingegangen bin. Und dann ändert sich natürlich auch die Perspektive, wenn man damit dabei ist. Aber trotzdem, wenn wir so etwas ahnen und merken, das treibt uns an und dann wagen wir Neues. Der Text von Neuen Jerusalem zeigt uns, dass es sich lohnt, an der Hoffnung festzuhalten, trotz allem, was dagegen spricht. Dass es eines Tages mal so sein wird, wie wir es heute schon so in kleinen Augenblicken, so als Appetithappen erfahren. Und das war ja auch damals so, die Offenbarung, für die Menschen damals geschrieben war, die hatten es schwer gehabt. Also der Thron des Satans, das war in Pergamon, das war so ein Tempel, der für die Stadtgöttin Roma, der hoch oben, also die Stadt Pergamon, das war am Fuß eines Felsens und da oben drauf, da war ein Tempel auf dem Felsen für die Stadtgöttin Roma. Und da mussten die Christen sozusagen hochlaufen und da mussten sie dem Kaiser opfern. Und wenn sie dem Kaiser nicht opferten, dann hatten sie noch ein bisschen Zeit, sich das zu überlegen, aber dann wurden sie hingerichtet. Das heißt, die dachten, Mensch, mit den Christen ist es bald aus. die dachten, sie überleben das nicht. Und das ist ja auch in der Offenbarung, da hören wir ja so, die Märtyrer, die sitzen irgendwo ganz unten und die seufzen, Herr, Mensch, wie lange geht das noch? Warum müssen Menschen sterben? Weil sie an dich glauben. Und Johannes sagt, Jesus ist schon heute da. Er ist heute schon der Auferstandene und er hat alles unter Kontrolle. Er hat das Heft des Handelns in der Hand und er wird es zu einem guten Ende führen. Haltet daran fest. Und diese Vision, die möchte er den Leuten damals schenken. Und uns ist heute diese Vision vom Himmel, die Vision vom neuen Jerusalem, die Vision einer neuen Erde als Bauplan, nach dem wir uns richten können in unserem Leben, ist uns geschenkt. Eine Vision, nach der ich mich richten will, weil es meinem Willen entspricht, an der ich gerne mitbaue, nicht weil ich muss, sondern weil ich von ihr ergriffen bin, weil ich hier eine Kraft für mein Leben finde, die alles andere in den Schatten stellt. Aber zugleich auch eine Vision, die mich nicht wider Willen ergreift, sondern die mir meine Freiheit lässt. Ich habe bei der Predigtvorbereitung darüber nachgedacht, wie man das deutlich machen kann. Und ich bin dann bei einem Lied hängen geblieben, einem deutschen Popsong Anfang der 70er Jahre. Kein Song von einer christlichen Gruppe, sondern von der Gruppe Tonsteine Scherben um Rio Reise herum. Und die Gruppe, die entstand im Umfeld der Westberliner außerparlamentarischen Opposition Ende der 60er Jahre, mit als die erste Band, die Pop auf Deutsch gemacht hat. Man könnte auch schon fast sagen Punk, denn die meisten Lieder waren eher rau, manchmal mehr gekrölt als gesungen. Ja, nach dem Motto, was kann von da schon Gutes kommen, obwohl ich lange in Berlin gewohnt habe, habe ich mich viele Jahre nicht damit beschäftigt. Und dann halt erst, als im Radio 1996 aus Anlass des Todes von Rio Reiser eine Sondersendung auch mit seinen Liedern kam, wurde ich damit konfrontiert und war dann auch auf eine ganz intensive Weise angerührt, gerade auch als glaubender Mensch. Später habe ich dann erfahren, dass Rio Reiser sich bis zu seinem Tod immer wieder intensiv mit der Bibel auseinandergesetzt hatte und irgendwann als Teenager auch ein Bekehrungserlebnis gehabt hatte. Die Aufnahme, die wir jetzt gleich hören, das ist eine Live-Aufnahme, eine besondere Live-Aufnahme. Sie stammt von einem Konzert 1988 in Ostberlin, also ein Jahr vor dem Fall der Mauer, noch zu Zeiten der DDR. Und das Lied ist damals durch die Zensur gerutscht. Und das merkt man dann im Mittelteil, wenn es heißt, dieses Land ist es nicht. Als Rio Reiser das Lied geschrieben hatte, hatte er diese Zeile natürlich auf Westdeutschland bezogen gehabt. Aber es ist natürlich klar, die Konzertbesucher haben das auf ihre Situation in der untergehenden DDR bezogen. Aber das ist nur so Hintergrund. Eigentlich geht es in diesem Lied um das, was mich antreibt, um Träume und Visionen. Um das, was ich nicht selbst zu Ende bringen kann, an dessen Umsetzung ich aber trotzdem mitarbeite. Und wir hören uns jetzt das Lied an, Der Traum ist aus. Ja, also ist natürlich klar, das ist ein zeitgeschichtliches Dokument. Und man merkt auch dem Text des Liedes die Zeit an, in dem es entstanden ist. Trotzdem bleibt es bei mir hängen und es rührt mich an, vor allen Dingen der Refrain, der Traum ist aus, aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Ich habe das schon oft erlebt, dass der Traum aus war. Dinge, die ich mir erhofft oder erträumt hatte, lebendige Hauskreise, Zeiten eines faszinierenden Miteinanders von Jung und Alt in der Gemeinde, eine superintensive Zeit in der Jugendgruppe, die eine oder andere Freundschaft. Irgendwann war es damit immer wieder vorbei. Trotzdem habe ich gemerkt, dass es kein besseres Angebot gibt als das Angebot Gottes. Darüber hat Stefan Hornischer ja letzte Woche hier gepredigt, über das lebendige Wasser, das Gott uns umsonst anbietet. Und das verbindet ja auch die beiden Predigttexte von heute und von letzter Woche. Das lebendige Wasser. Und das Angebot des lebendigen Wassers, das hat mich im Lauf des Lebens immer wieder gepackt. Immer wieder habe ich das Ja der Liebe aus dem Mund Jesu gehört, übersetzt vom Heiligen Geist in mein Leben hinein. Immer wieder bin ich von Jesu Worten vom Reich Gottes ergriffen worden, sodass ich am Ende immer nur sagen konnte, ich werde und ich will alles geben, dass es Wirklichkeit wird. Glaube an den Auferstandenen, glaube an das Reich Gottes, glaube gegen den gnadenlosen Realismus, dass das alles sowieso keinen Sinn hat. Und darum will ich tatsächlich alles geben, was ich geben kann, dass das Reich Gottes schon heute gebaut wird und Menschen eine Ahnung davon bekommen, wie es einmal im neuen Jerusalem sein wird. Das ist ja so, da wird gesagt, es wird einmal kein Tempel mehr sein. Da ist es dann sichtbar, da ist es deutlich erkennbar für alle, dass Gott mitten unter uns ist. Gott ist auch schon heute unter uns und das ist heute schon hier in der Gemeinde auch erlebbar. Nicht, weil ich oder ihr oder irgendwer anders so toll ist. Nicht, weil ich tatsächlich einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann, sondern weil Gott einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Amen.